Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Leipzig und Leute. Einmal pro Monat komme ich mit Menschen ins Gespräch, Menschen, die Leipzig bewegen. Und unser heutiger Podcast widmet sich dem Thema Obdachlosigkeit. Ein Thema, was mir immer wieder als Oberbürgermeister auch entgegenschlägt, weil Menschen es bewegt, wie viele Obdachlosen in der Stadt unterwegs sind oder eben nicht unterwegs sind, wie man sie beobachtet im Stadtbild und wie sie im Prinzip auch in Frage stellen, was wir tagtäglich mit unserem Leben machen. Und ich habe eingeladen Nikolaus Richter. Nikolaus Richter, ein Projektleiter der Obdachlosenhilfe Teekeller. Und auch in der Oase, unserem Tagestreff, ist er aktiv. Herzlich willkommen, Nikolaus Richter.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht fangen wir mal ganz persönlich an. Was motiviert Sie, sich in diesem Themenkreis mit Menschen zu beschäftigen, die ihre Wohnung verloren haben und auf der Straße leben?
Ganz oben drüber steht bei mir die Nächstenliebe. Vielleicht, weil ich Pfarrerskind bin, vielleicht, weil ich ganz fest im Glauben verankert bin, auch wenn ich kein regelmäßiger Kirchgänger bin, aber der Glauben ist mir wichtig. Und ich sehe es als unseren vorrangigsten und wichtigsten Auftrag als Menschen an, anderen Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen, die in Not sind, die ihr Leben alleine nicht meistern können, so wie unsere Gesellschaft sich das vielleicht vorstellt. Das ist mein persönlicher Antrieb. Und das sehe ich auch als meinen Auftrag. Und ich mache das von Herzen gern. Und das Spannende daran ist, wenn man sich darauf einlässt, was man tatsächlich auch zurückbekommt.
Bevor wir jetzt nochmal tiefer einsteigen, müssen wir, glaube ich, den Teekeller nochmal erklären. Also ein Keller in der Michaeliskirche, unten in der Kirche drin, 1986, 87 gegründet. Einer der Mitbegründer, Klaus Hinze, der auch Amtsleiter des späteren Wohnungsamtes war. Vielleicht nochmal, Herr Richter, ganz kurz dazu. Wie kam es zur Gründung? Und was hat das mit der Generalamnestie zu tun, die es in der DDR gab?
1987 hat die DDR-Regierung eine Generalamnestie beschlossen. Das hieß konkret für Leipzig, dass ca. 12.000 Gefangene in einem geplanten Zeitraum freigelassen werden sollten. Der Wohnungsmarkt war eh schon extrem angespannt. Und da dann nochmal 12.000 Personen zusätzlich, die auf den Markt drängen, wo es eh schon 2000 Obdachlose gab. Und in der Michaeliskirche hat sich dort ein sogenannter Amnestiekreis gegründet, unter anderem mit Klaus Hinze. Und man hat versucht, Lösungen zu finden. Und daraus ist dann im November 87 der Teekeller Quelle entstanden.
Also ein kirchliches Hilfsprojekt, genau, in der konkreten Situation, was aber bis heute ununterbrochen
wirkt
und arbeitet.
Und quasi auch immer noch nach demselben System. Dienstag und Donnerstag haben wir geöffnet für Gäste, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, aber auch von Menschen, die soziale Exklusion erleben. Einsamkeit, Altersarmut, das ist so unser Kerngebiet. Und damit sind wir sehr offen, was einerseits sehr schön ist, andererseits natürlich auch ein bisschen immer wieder eine Herausforderung, weil da ganz viele spannende Menschen zusammenfinden. Aber das macht eben dieses Projekt aus. Wir ermöglichen gesellschaftlich Kontakt. Heutzutage nennen wir das Inklusion. Aber es geht wirklich vor allen Dingen um Kontakt.
Wie viele Menschen haben Platz oder wie viele Menschen kommen?
Es kommen immer so zwischen 25 und 35 Gästen. Tendenziell immer mehr Richtung 35. Wir haben 2024 in der Statistik 5 Tage gehabt, wo über 40 Gäste da gewesen sind. Und diese Zahl nimmt zu. Das können wir anhand unserer Zahlen definitiv nachweisen und belegen. Generell, der Personenkreis wird größer.
Und es gibt einen heißen Tee, zu essen?
Ab 17 Uhr können die Gäste rein, dann gibt es Tee. 18 Uhr wird von Ehrenamtlichen das Essen, also zu 18 Uhr wird das Essen zubereitet. Es gibt eine warme Mahlzeit. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Wir werden unter anderem dankenswerterweise von 2 in der Nähe befindlichen Bäckern regelmäßig mit großartigen, wunderbar leckeren Süßwaren versorgt. Das wird dann mit ausgegeben. Und danach gibt es dann noch die Lebensmittelspenden. Mhm. Und das ist erstmal so das Versorgungsangebot für den Körper. Und dann kommt noch das Versorgungsangebot für Geist und Seele dazu. Da haben wir momentan noch ein bisschen zu tun, da wieder dorthin zu kommen, wo wir gerne sein möchten. Aber Stück für Stück gibt es auch wieder mehr Angebote im Sinne von gemeinsamen Veranstaltungen, sei es ein Spieleabend, Tischtennis spielen. Wir haben einen Ehrenamtlichen, der einen Englischkurs anbietet. Es gibt gemeinsame Museumsbesuche.
Gibt es das Krippenspiel noch zu Weihnachten?
Das Krippenspiel ist ganz wesentlicher Bestandteil und wird auch sowohl von den Gästen eingefordert als auch von der Kirchgemeinde. Ist immer am dritten Advent zum Diakoniegottesdienst in der Michaeliskirche. Ist jeder herzlich willkommen.
Ja, ich war einmal Gast, ich habe mir das angeschaut.
Ist immer wieder spannend. Also da sind wirklich die Gäste aus dem Teekeller, studieren ein Stück ein über das Jahr und führen das dann auf. Meistens so um die 10, 15 Minuten. Und gedacht ist das zum Beispiel auch als Dank der Gäste an die Kirchgemeinde für die Unterstützung. Sie wollen etwas zurückgeben.
Vielleicht, ohne jetzt Persönlichkeitsrechte zu verletzen, gibt es eine Geschichte eines Menschen, der Sie besonders oder die Sie besonders bewegt haben?
Ja, es gibt eine junge Frau, mit der ich, seit ich dort arbeiten darf, Kontakt habe. Es ist eine zierliche kleine junge Frau mit einer körperlichen Behinderung. Sie hat aber so einen wahnsinnig großen Lebenswillen, dass sie auch die schwierigsten Herausforderungen immer wieder meistert. Und es geht mir das Herz auf, wenn ich dienstags oder donnerstags in die Gästebesucher gucke und ihr Gesicht sehe und weiß, sie hat wieder eine Woche geschafft. Und nicht selten bekomme ich ein herzliches Lächeln geschenkt. Das ist unbezahlbar.
Und sie lebt auf der Straße?
Sie lebt auf der Straße. Wir kennen uns ja nur schon etwas länger und ich versuche sie auch ein Stück weit mit zu begleiten. Es ist so ein Fall, der eigentlich nicht existieren dürfte, aber der auch eben sinnbildlich dafür steht, dass unser System große Lücken hat. Das sind immer Einzelschicksale, aber irgendwann erreicht das eben auch eine Menge. Und das ist manchmal schon eine Herausforderung, dann nach Hause zu gehen, in die eigene warme Wohnung, wo der Kühlschrank gefüllt ist und man quasi im Luxus ankommt und damit dann irgendwie konfrontiert ist, diesen Zwiespalt auszuhalten.
Wieso lebt sie auf der Straße? Denn wir würden ja ein Angebot machen. Wir haben verschiedene Angebote, Housing First und ja. Hilfen und Sozialarbeiter würden sich kümmern und wir haben eine bestimmte Anzahl von Wohnungen, die wir belegen dürfen können.
Stichwort Einzelfall. Es sind ganz viele Helfer in diesem System engagiert, auch in ihr. Aber sie passt irgendwie nicht so richtig in ein bestimmtes Setting rein. Eine Wohnung alleine würde ihr nicht helfen, weil sie kommt alleine in der Wohnung nicht klar. Stichwort Behinderung. Das heißt, man bräuchte dann schon wieder einen Ort, wo auch zusätzliche Hilfeangebote existieren. Das andere ist, sie hat eine Schwäche. Sie konsumiert keinen Alkohol, aber sie kifft. Und das macht sie aus Überzeugung. Und ich habe selten einen Menschen gesehen, wo ich gesagt habe, dir gestehe ich das sowas von Herzen zu, weil das ist das, was sie am Überleben hält. Und das heißt, damit fallen bestimmte Wohnprojekte raus, die existieren. Ja, und sie sagt eben auch ganz klar, und das finde ich faszinierend und sehr wertschätzend mir gegenüber, so offen zu sein und ehrlich zu sein, dass sie lieber auf der Straße lebt, aber weiter kiffen kann.
Und sie würde auch nicht in die Quecke oder in die Lücke gehen, um dort zu übernachten. Sie bleibt lieber für sich irgendwo?
Ja und nein. Irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dass in dem Falle die Scharnhorststraße natürlich auch irgendwann genutzt wird als Angebot. Aber was viele Gäste und Klienten berichten über die Zustände dort, ist schwierig. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte dort nicht unterkommen. Die Menschen, die dort zusammenfinden, haben alle verschiedene Probleme. Und wenn man das in einen engen Raum zusammenbringt, entsteht dort meistens keine gute Energie. Es kommt zu Übergriffen. Es lässt sich leider nicht immer verhindern.
Auch Diebstahl wird immer wieder berichtet.
Diebstahl ist ein Thema, körperliche Angriffe sind ein Thema und einfach auch alleine schon die psychische Gewalt unter den Gästen.
Für obdachlose Frauen planen wir eine eigene Obdachlosenunterkunft. Vielleicht wird das ein bisschen entspannen. Ich höre immer wieder, auch wenn ich selbst mal mit Obdachlosen spreche, die übrigens zu mir unglaublich freundlich sind. Ja. Nee, wir wollen auch nicht, wir wollen hier bleiben. Ich will gar keine Hilfe und Housing First, also eine Wohnung oder was ist das? Was sagt der Fachmann hier?
Da geht es vor allen Dingen um Selbstbestimmung und Freiheit. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt Menschen, die mit dem Lebenskonzept, was unsere Gesellschaft bewirbt, nicht zurechtkommen. Und einer der großartigen Errungenschaften, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass man frei entscheiden darf. Es gibt Menschen, die für sich frei entscheiden, ich möchte nicht in einer Wohnung leben. Ich respektiere das. Und auch wenn es mir manchmal schwerfällt, es zu akzeptieren, ist es die freie Entscheidung. Wir können in unserem wirklich gut aufgestellten System Hilfe anbieten. Und wir bieten auch viel Hilfe an. Annehmen müssen sie die Betroffenen. Und es gibt einfach auch Problemfälle, wo alleine die Versorgung mit Wohnraum einfach nicht ausreicht. Weil um in einer Wohnung selber zu leben, braucht es viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Menschen, die lange Zeit ohne Obdach gewesen sind, einfach nicht mehr haben. Es gibt ja unterschiedlichste Ursachen für Obdachlosigkeit. Das ist eine der großen Herausforderungen in diesem Hilfesystem. Es gibt eben nicht eine Ursache und eine Wirkung und dafür dann eine Hilfe. Ganz im Gegenteil, es ist extrem breit gefächert. Einfachstes Beispiel kann jeden treffen. Ein Beziehungsabbruch. Wenn man mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammen gelebt hat, eine Wohnung hatte und die Beziehung endet und man muss sich plötzlich eine neue Wohnung besorgen, weil ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Oder ein Partner verstirbt. Das sind nicht selten Ursachen für Obdachlosigkeit. Verschuldung wird ein Thema, was uns immer mehr betreffen wird wieder, führt irgendwann in die Obdachlosigkeit. Mhm. Man muss natürlich dann nochmal unterscheiden zwischen tatsächlicher Obdachlosigkeit und versteckter Obdachlosigkeit. Nicht selten gibt es viele Menschen, die bei Freunden unterkommen, die Couchsurfen, die Kurzübernachtungsangebote nutzen, Hostels und so weiter. Da sind wir ja heutzutage breit aufgestellt. Aber auch das sind letztlich, wenn sie keine eigene Wohnung haben, Wohnungslose. Und das führt irgendwann, nicht zwangsläufig, aber immer häufiger, tatsächlich auch zur Obdachlosigkeit.
Also eine Lebenskrise, Entwurzelung führt dann auf die Straße. Ne?
Genau. Oftmals kommt dann noch die Sucht mit dazu, begleitend.
Wir geben sehr viel Geld als Stadt aus. Ich habe jetzt nochmal zusammenrechnen lassen. Etwa 10 Millionen Euro geben wir per anno aus, um Menschen zu helfen. Was geben Sie uns für einen Tipp? Wie können wir es besser machen, um mehr Menschen zu erreichen, vielleicht doch selbstbestimmt wieder ein Dach über dem Kopf zu haben?
Ich wünschte, ich könnte eine einfache Antwort geben. Ja. Die gibt es nicht. Ich bin immer sehr ambivalent. Ich bin auf der einen Seite sehr dankbar, dass in Leipzig wirklich viel getan wird. Und es ist auch ein guter Wille erkennbar. Das macht es für mich persönlich leichter, damit umzugehen. Das andere ist natürlich, dass wir alle konfrontiert sind mit massiv wachsenden Zahlen. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir keinen bezahlbaren Wohnraum haben. Bezahlbar meine ich damit vor allen Dingen, dass er den Kosten der Unterkunft, die per Gesetz festgelegt werden, aber nicht an die Realität zeitnah angepasst werden. Ja, da geben wir als Gesellschaft wahnsinnig viel Geld aus, aber das reicht hinten und vorne nicht. Die Mieten entwickeln sich wahnsinnig rasant und das ist schon etwas, was mir für die Perspektive Sorgen macht, wie wir das irgendwie wieder einfangen können.
Das ist ein Riesenthema, bezahlbares Wohnen. Und vielleicht nochmal eine Frage, die mir auch immer wieder entgegentritt. Zieht Leipzig Obdachlose an? Das ist so eine Unterstellung, die ich manchmal auf der Straße höre, weil wir zu viel tun?
Nicht, weil wir zu viel tun. Leipzig ist eine attraktive Stadt. Das gilt ja nicht bloß für Menschen, die hier Urlaub verbringen wollen, sondern natürlich auch für Menschen, die ihren Weg im Leben suchen.
Mhm. Und warum trifft man sich dann in großen Gruppen, besonders am Hauptbahnhof?
Vor allen Dingen, weil das Schutz bietet. Obdachlose sehen sich immer häufiger nicht nur verbaler Aggression ausgesetzt, sondern tatsächlich immer mehr physischer Gewalt. Und die Menschen haben schon nicht viel. Das, was sie haben, ist ihr Leben. Und das versuchen sie irgendwie zu schützen. Und das kann man am besten in einer Gruppe.
Verstehen Sie dennoch, dass wir durchaus als Stadt eher die Absicht haben, den Hauptbahnhof nicht zu einem Mekka der Obdachlosigkeit zu machen?
Verstehen kann ich das sehr wohl. Ich sehe halt auch die andere Perspektive. Und ich habe keine Antwort auf dieses Problem, aber ich stelle mir schon immer die Frage, haben wir als Gesellschaft das Recht, diese Menschen zu verdrängen, weil Verdrängung löst keine Probleme. Haben wir das Recht, anderen Menschen abzusprechen, sich an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit aufzuhalten?
Solange sie niemanden gefährden, solange sie respektvoll sich verhalten, ja. Ohne, dass man Anwohner stört, ohne, dass es zu Belästigungen kommt im öffentlichen Raum, nicht? Notdurft verrichten, das sind ja alles Fragen, die natürlich ein Riesenthema sind, ja.
Notdurft ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Obdachlose, auch für Personen, die sich einfach so im Stadtbild bewegen. Ich bin froh, dass es da endlich in Leipzig vorangeht und wir wieder mehr öffentliche Einrichtungen dafür bekommen. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Wie können wir es als Gesellschaft schaffen, das für Obdachlose kostenlos anzubieten? Das wäre eine ganz einfache Möglichkeit, aber eine sehr menschliche Geste.
Das möchten wir gerne am Bahnhof verwirklichen.
Ja.
Ich muss noch mal zum Hilfebus fragen. Haben Sie da Kontakt? Wie läuft der?
Meinen Sie jetzt den privat organisierten?
Nee, den städtischen.
Oder den städtischen? Das finde ich ein sehr gutes Angebot. Wäre natürlich schön, wenn das noch ein bisschen mehr ausgebaut werden könnte. Es erfüllt für mich einen sehr wichtigen Zweck, das Angebot, Menschen zu einer Unterkunft zu bringen. Die meisten Angebote für Übernachtung sind peripher.
Ja.
Und das ist für die Obdachlosen ein riesengroßes Problem. Und da ist natürlich so ein niedrigschwelliges Angebot eine sehr gute, sagen wir wenigstens ersatzweise Lösung. Bis zum Beispiel die Kurt-Schumacher Straße dann endlich geöffnet werden kann. Deswegen ist alleine dafür schon dieses Angebot ganz hervorragend und ein ganz wichtiger Baustein. Noch zumal, und das eint ja alle Angebote in der Obdachlosenhilfe, wir dort auf einem ganz niedrigschwelligen Weg Kontakt aufnehmen können. Wir können benötigte Dinge ausgeben, Schlafsäcke, Hygieneartikel, einen heißen Tee.
Erste medizinische
Wenigstens mal eine Sichtung. Das sind ganz grundlegende Dinge, die wirklich alltäglich benötigt werden.
Ich muss noch mal an den Anfang zurück. Sie haben gesagt, Sie machen es auch, weil Sie viel zurückkriegen. Das möchte ich noch mal verstehen. Weil ich könnte ja auch sagen, ach, ist ja eigentlich aussichtslos. Ne? Also der Mensch bleibt auf der Straße, kommt ab und zu in den Teekeller, aber fristet sein Leben und das vielleicht irgendwann dann zu Ende geht, auch auf der Straße. Also was kriegt Nikolaus Richter zurück?
Mir begegnet wahnsinnig viel Herzlichkeit und tatsächlich einfache Menschlichkeit. Kleine Anekdote. Einmal im Jahr macht der Teekeller mit seinen Gästen, organisiert und bezahlt vom Freundeskreis des Teekeller, einen Tagesausflug an schöne Orte, wo die Gäste sonst selber nicht hinkommen würden. 2024 sind wir mit dem Reisebus nach Wernigerode gefahren und von dort aus mit der Harzbahn auf den Brocken. Und es war dann eine sehr abenteuerliche Rückfahrt. Es brach während unserer Reise darauf ein Brockenfeuer aus. Und irgendwann haben wir das dann organisiert, dass unser Reisebus uns abholen durfte oben. Und wir sind dann mit dem Reisebus vom Brocken bis nach Leipzig zurückgefahren. Und unsere Gäste, die eh schon nichts haben oder wenig haben, haben in dem Bus, als wir angekommen sind, die Mütze rumgehen lassen und haben Geld für den Busfahrer gesammelt.
Ja, schöne Geschichte.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Ja.
Und das ist so sinnbildlich das, was ich zurückbekomme. Eine Menschlichkeit, die wir in unserer Gesellschaft immer weniger tagtäglich erleben. Und die andere Seite ist, was bekomme ich auch zurück? Ich mache ja die Arbeit dort nicht alleine, um Himmels Willen. Der Großteil der Arbeit wird von einem grandiosen Team von Ehrenamtlichen geleistet, die sich zweimal in der Woche ihre Zeit nehmen und für diese Menschen in diesem wunderbaren Projekt ganz viel Herz und Zeit investieren. Das ist auch einfach wirklich ein Segen für mich, das zu erleben und in diesem Kontext arbeiten zu dürfen. Das hilft mir, in diesen verrückten Zeiten irgendwie den Blick gerade halten zu können.
Nikolaus Richter, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihren Einsatz, vielen Dank für Ihre Menschlichkeit, denen zu helfen, die in der Tat oftmals niemanden haben, mit dem sie überhaupt sprechen können oder der sie hört. Das war unser Podcast zum Thema Obdachlosigkeit. Der nächste Podcast im März dreht sich, wie sollte es anders sein, um die Leipziger Buchmesse. Ich habe eingeladen Astrid Böhmisch, die Buchmesse-Direktorin, und ich hoffe auf ein spannendes Gespräch über Literatur, Bücher, die verrückte Welt des Verlagswesens. Kurzum, freuen Sie sich mit mir auf die nächste Sendung im März. Ihr Burkhard Jung.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.